Das literarische Echo. Deutschsprachige Literatur im Gespräch. Kritiken und Kontroversen.
Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's Capital University in Ottawa. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel.
Arno Schmidt, ein Klassiker der Moderne. Der 1979 verstorbene große deutsche Nachkriegsschriftsteller ist seit der Frankfurter Buchmesse 2010 wieder im Gespräch. Nun, das hat damit etwas zu tun, was Jochen Stöckmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 15. Oktober 2010 unter dem Titel »Des Setzers Albtraum« veröffentlichte, nämlich ein Bericht über die Druckergeschichte, über die Art und Weise, wie sich Setzer und Verleger um Arno Schmidts Spätwerk »Zettels Traum« über viele Jahre hin bemüht haben. Es ist in der Tat mit enormen Schwierigkeiten verbunden gewesen, die doch einzigartige Vermischung in Schmidts Schreibweise, nämlich die Vermischung von visuellem und akustischen Merkmalen im Schreiben, eben Druck möglich zu machen. Das hat in der Tat sehr hohe Anforderungen an die damals 70er, 80er Jahren mögliche Drucklegertechnik gestellt. Schmidt, offensichtlich unter dem Einfluss von James Joyce, ging es sehr darum, die typografische Form seiner Texte durch hinzugefügte Zeichen und eine von ihm entwickelte Orthographie so zu gestalten, dass Wörter in ihrem vollen Sinngehalt beim Lesen ins Auge fallen. Das ist sehr interessant, denn er hat auf diese Weise schöpferisch Sprachkritik ausgeübt und wie wir gleich im Verlauf dieser Sendung hören werden von Dr. Clemens Klemmer, ist, wie gesagt, das doch zu einem wichtigen Beitrag für die literarische Entwicklung im deutschen Sprachraum geworden. Zettels Traum, dieses Spätwerk des 1914 in Hamburg-Hamm geborenen Schriftstellers, ist in der Tat ein in vieler Hinsicht neuartiges literarisches Werk, setzt es doch auf eigenwillige Art und Weise das erzählende Ich als das Selbstsubjekt oder das selbstbewusste schreibende Subjekt in Szene, indem es beim Schreiben sich darüber ausdrückt, was mit der deutschen Sprache aus der Perspektive des schreibenden Subjekts ja nicht in Ordnung ist oder vielleicht zu kritisieren ist oder zu neu zu gestalten wäre. Das ist dann auf eine ganz eigenwillige Weise geschehen, denn der Roman handelt eigentlich nur von dem Erlebten des Subjekts, das sich an einem Tag abspielt. Jochen Stöckmann schreibt dazu in seinem Artikel des Setzers Albtraum, Arno Schmidts Zettelstraum als gesetztes Buch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 15. Oktober 2010 folgendes, ich zitiere: Nicht mehr als einen Tag schildert der Roman. Was in diesen 24 Stunden alles passiert, ist allein an den Worten durch die Wortspiele abzulesen. Der harmlose Plissé-Rock gerät zum Please-See-Rock. Über einem Bruchstrich schreibt Schmidt ganz normal Amüsement. Darunter steht Amüsement. Etymes nannte er diese Doppeldeutigkeiten. Ende des Zitats. Und Jochen Stöckmann zitiert dann den Typografen des Romans, nämlich zitiert Friedrich Forsmann, ich zitiere, dass ähnlich klingende Wörter angedeutet werden in ihren beiden Schreibweisen, wobei von Arno Schmidt üblicherweise eine der beiden eine sexuelle Konnotation hat. Und die steht meistens unten. Den Bruchstrich habe ich weggelassen. Arno Schmidt brauchte in seinem Schreibmaschinenraster diesen Strich, um zu verhindern, dass diese beiden Komponenten auseinanderfliegen. Ende des Zitats. Wie Jan Philipp Remsma, einer der besten Kenner des Werks von Arno Schmidt, in seinem Buch Über Arno Schmidt, Vermessung eines poetischen Terrains, im Suhrkamp Verlag 2006 erschienen, sehr richtig feststellt, es handelt sich bei Schmidt um ein Spiel von schöpferischen Kräften, die sich einerseits abstoßen und andererseits anziehen. So wie eben im Wort Bild, zum Beispiel mit dem Wort Augen, das bei Schmidt wie Ogen aussieht, also mit zwei großen O's geschrieben, wie auf diese Weise bei Schmidt auch ein Spannungsverhältnis, ein schöpferischer Bezug des Phonetischen und des Optischen hergestellt wird. Und das führt letztlich bei Schmidt zu einer radikalen Sprachkritik. Und darüber wird uns gleich unser Deutschlandkorrespondent Dr. Clemens Klemmer berichten.
Arno Schmidt gegen das Fossilwerden der deutschen Sprache. Friedrich Nietzsche hat uns die schöne Erkenntnis hinterlassen, dass, wenn man es genau nimmt, und Nietzsche hat alles sehr genau wahrgenommen, Worte eigentlich Tonzeichen sind. Diese Tonzeichen, die die Menschen miteinander austauschen, haben nur ein Ziel, nämlich, dass sie sich untereinander sehr schnell verständigen können, wenn Gefahr drohte. Die Gebärdensprache, die von den stummen Menschen gesprochen, das heißt durch Bewegungen von Armen und Händen verkörpert wird, erinnert uns immer wieder daran, was es für ein kostbares Gut ist, sprechen und hören zu können. Auch der Schriftsteller ist ein Handwerker. Die Sprache ist sein Handwerkszeug. Zweifellos gehört Arno Schmidt, der am 18. Januar 1914 das Licht der Welt erblickte, zu den wenigen Schriftstellern, hier seien nur Heinrich Heine und Hans Henny Jahn erwähnt, die man als die ganz großen Ausnahmeerscheinungen in der deutschsprachigen Literatur bezeichnen kann. Der Vater war Berufssoldat, den er, gelinde gesagt, nicht ertragen konnte, und die Mutter war geil und dumm. Er war ein ungeliebtes Kind. Kaum ein anderer, ja kein zweiter deutscher Schriftsteller, hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den eingangs erwähnten Tonzeichen, will sagen Worten, mit der deutschen Sprache so intensiv befasst wie er. Arno Schmidt war ein Meteorit der deutschsprachigen Literatur, dessen facettenreiches Werk alle literarischen Gattungen bis auf Gedichte umfasst. Sein Werk, sein literarischer Boden, ist aber deshalb so einzigartig, weil er die deutsche Sprache auf eine ganz neue Ebene gestellt hat. Er hat Zeit seines Lebens darunter gelitten, dass sich immer ein Mistviech findet, das mir Schwierigkeiten bereitet. Von der Gotteslästerung hin bis zur Pornografie reichten die Vorwürfe, die er ertragen musste. Und der Autor bilanzierte, wenn ich jetzt auch noch Rücksicht darauf nehmen soll, was man sich bei meinen Äußerungen alles denken kann, dann dürfte ich ja schließlich überhaupt nicht mehr schreiben. Arno Schmidt plagten stets finanzielle Sorgen. Er starb 65-jährig am 3. Juni 1979. Er empfand, dass der Geheimrat Duden die deutsche Sprache so eisern regierte, wie der Fürst Bismarck seinerzeit das Deutsche Reich beherrschte. Die Dudenschrift schreite förmlich aus seiner Sicht nach einer Befreiung und vor allem nach einer Vereinfachung. Das waren höchst ungewöhnliche Forderungen eines deutschen Schriftstellers in den 1950er Jahren, der nach einer kaufmännischen Lehre 27-jährig 1941 zu schreiben begann. Eben mit jener mitleidlosen Strenge, die das wilhelminische Deutschland so kennzeichnete und in die Katastrophe führte, so erbarmungslos empfand er auch die deutsche Sprache. Arno Schmidt sah, dass linguistische Kastraten geradezu sklavisch die deutsche Sprache umtanzten. Einen abgestandenen Wortsalat, wie er sich ausdrückte, wollte er nicht zu Papier bringen. Er nicht. Und er wohnte, wie er es selbst formuliert hat, ja unter konservativen Konserven. Arno Schmidt beobachtete eine fortschreitende Kondomisierung der deutschen Sprache und der deutschen Gesellschaft, die diese Sprache sprach und schrieb. Zumal in den 1950er Jahren, wo ein 73-jähriger alter Mann namens Konrad Adenauer, einst Oberbürgermeister von Köln, und ein 52-jähriger karrieresüchtiger Jurist namens Hans Josef Maria Globke, römisch-katholisch, Vater der Rassegesetze im sogenannten Dritten Reich und nach dessen Untergang zum Staatssekretär und zur grauen Eminenz des ersten alten Bundeskanzlers aufstieg. Die Regierung Adenauer regelte sehr autoritär das Leben der Menschen in der noch jungen BRD mit ihren Gesetzen und Verordnungen. Von daher gesehen konnte Arno Schmidt mit der Formulierung Pflege der deutschen Sprache gar nichts anfangen. Er überließ dies deshalb gerne den stagnierenden Geistern, denn die deutsche Sprache war sein Fortbewegungsmittel. Pflege, alleine schon dieses Wort brachte ihn auf die Palme, war für Arno Schmidt schon unerträglich, denn er empfand das PF-Geknalle dermaßen absurd, dass man es sofort abschaffen solle. Aus seiner Sichtweise sollte man bei dem Wort Pferd den Buchstaben P streichen. Ebenso verlangte er, dass man beim Flussnamen Rhein das H streicht, denn das H wird überhaupt nicht gesprochen, wenn man das Wort Rhein in den Mund nimmt. Hören Sie das H, wenn ich Rhein sage? Ich höre es nicht, so Arno Schmidt. Ihm ging es als Schriftsteller, als Dichter, der in der deutschen Sprache im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause ist, um nichts anderes als um die Weiterentwicklung der deutschen Sprache, das heißt schlicht und ergreifend aus der Sicht von Arno Schmidt um die notwendige Verfeinerung des schriftstellerischen Handwerkszeuges. Mit seiner ganz eigenen Sprache wollte er Wissen vermitteln und bilden. Das Fossilwerden der deutschen Sprache, so Arno Schmidt, kann nur dann verhindert werden, wenn das Sprachgefühl mit der Zeit mitgeht. Die Verfeinerung des schriftstellerischen Handwerkszeuges bedeutete natürlich auch für ihn eine neue Interpunktion. Der Doppelpunkt war für Arno Schmidt ein fragend geöffnetes Gesicht. Und das Fragezeichen ist nichts anderes als die Torsion des hergewandten menschlichen Körpers. Mit dem römischen Zahlzeichen 1 wollte er Gegenstände gegenständlich machen. Wenn er also von zwei Truhen sprach, dann folgte eben im Text das römische Zahlzeichen für 1 zweimal. So waren dann die Truhen anwesend, hör und sichtbar. In der runden Klammer erkannte er eine Hohlhand, hinter dessen Handflächen er Geheimes flüstern konnte. Und nicht zuletzt über die Anordnung von Klammer und Punkt, tja, diese Frage war für ihn bedeutend, nicht ohne. Wo andere Schriftsteller kein Problem sahen, nicht einmal erkannten, da rumorte es in seiner Gedankenwerkstatt gewaltig. Eine rot-gelbe Straßenbahn musste vom Setzer als mathematisch geschriebener Bruch gesetzt werden, um dem Leser sichtbar zu machen, dass die Straßenbahn unten rot und oben gelb ist. Denn werden die Worte rot und gelb hintereinander gesetzt, so ist der erste Wagen der Straßenbahn nur rot und der zweite folgende Wagen nur gelb. Selbstverständlich hat Arno Schmidt auch die Phonetik in sein Schaffen mit einbezogen, indem er die Worte in seine Bestandteile aufspaltete. Aus der Faszination, der Verzauberung, machte Arno Schmidt ein Fass, aus dem die Nation sozusagen herausgezogen wurde. Und wenn er im Text fragte, hältst du mich für doof? Du nickst? Dann schrieb er das Wort nickst mit den Buchstaben N-I-X-T und wollte damit akustisch beides erfassen, nämlich akustisch das Nicken und optisch das Verneinende darstellen. Gerade in der Aufschlüsselung vieler Worte, wenn man sie, wie er es eben nur konnte, in ihre Einzelteile zerlegt, erreicht die deutsche Sprache eine Vollbiegsamkeit ohne alle Widerstands- und Trägheitsmomente, von der sie sonst so geprägt ist. Ganz im Sinne von Sigmund Freud wollte er mit seinem Wortkeim, dem sogenannten Etym, das Unterbewusstsein des Lesers erreichen, wobei stets die Kommunikation mit dem Leser als dominierendes Prinzip im Vordergrund steht. Und so führt er eben durch jene aufgeschlüsselten Wortkeime tausende von Raffinessen in seine Texte ein, sodass es in jeder einzelnen Zeile seiner Romane, erinnert sei hier nur an Faun, Kaff, auch Mare Crisium, Brands Heide, das steinerne Herz, die Gelehrtenrepublik, Kühe in Halbtrauer und nicht zu vergessen Zettels Traum, eine auserlesene Gewieft und Schlauheit anzutreffen ist, was selbstverständlich eine Herausforderung an den Intellekt des Lesers bedeutet. Also ein Glück ohne Ende. Den Nobelpreis für Literatur hat Arno Schmidt als Bahnbrecher der deutschen Sprache nicht bekommen, obgleich er ihn durch sein außergewöhnliches Werk mehr als jeder andere verdient hätte. Die Auszeichnung, die er sich selbst erarbeitete, das heißt den neuen Weg, den er für die deutsche Sprache mit seinem Werk ausgetreten hat, ist eine weitaus größere Nobilitierung als eben jener Sprengstoffpreis, denn er ist der einzige deutsche Schriftsteller, der die deutsche Sprache aus ihrer Naivität, aus ihrer ideologischen Anfälligkeit, ihrer Überdeterminiertheit nicht nur befreit hat, sondern er hat alle Fesseln, die die deutsche Sprache vor ihm kannte, restlos zerschlagen.